Before long, a standard news report visual language established itself, one that's immediately recognisable to anyone. Me has this report. It starts here, with a lacklustre establishing shot of a significant location. Next, a walkie-talkie preamble from the auteur, pacing steadily towards the lens, punctuating every other sentence with a hand gesture and ignoring all the pricks milling around him like he's gliding through the fucking matrix, before coming to a halt and posing a question. What comes next? Often something like this, a filler shot designed to give your eyes something to look at while my voice babbles on about facts. Sometimes it'll slow down to a halt, turn monochrome, and some of those facts will appear one by one on the screen. This is followed by the obligatory shots of overweight people with their faces subtly framed out, after which the report is padded out with a selection of lazy and pointless vox pops.
Usually you get some inane chatter from people.
I think they do have too much. I think what we want to hear is actually what's happening and not what other people think of it.
I hate these sound bites. I don't want some punter's opinion usually. No.
Another bit of dull visual abstraction to plug another gap now before the report segues gracefully into a bit of human interest courtesy of some dowdy man opening letters in a kitchen and explaining how he's been affected by the issue.
When I'm watching the news, I don't really, you know, there's a person talking to me, telling me what's going on, and I don't really listen to what they're saying. It's just news. It's just news.
He, unfortunately, was boring, so to wake you up, this is an animated chart, this is a silhouette representing the average family, and this is a lighthouse keeper being beheaded by a laser beam. As we near the end of the report, illustrative shots of pedestrians and signs and a pipe at a window. And then the final summary, ending on a whimsical shot of something nearby, accompanied by a wry sign-off. If you're lucky, a bit of wordplay fit for a king, or in other words, a regent's treat. Charlie Brooker, Newswipe, London.
Kompott Nummer 195, Steuer-CD. Hallo und herzlich willkommen zum 195. Kompott, den ich am heutigen wirklich sehr kalten Freitag, dem 5. Februar 2010 aufgenommen habe.
It is 13, 39.
Jawohl, ja. Und es ist heute so schlimm kalt, dass es nämlich überall arschglatt ist. Plus, ich habe mir noch eine Erkältung zugelegt, damit es dann auch richtig Spaß macht. Die Erkältung hat mich allerdings weniger stark behindert als die Glätte, weil, es muss gestern irgendwie warm genug gewesen sein, oder in den letzten Tagen auf jeden Fall irgendwie auch mal warm genug gewesen sein, dass hier von dem rumliegenden Schnee die oberste Schicht geschmolzen ist. Zumindest überall, wo Leute langgelaufen sind. Und dann war es über Nacht wieder so kalt, dass die oberste Schicht wieder gefroren ist. Was jetzt heißt, ich habe hier überall lustige Eisschichten. Ja, da habe ich dann auch schon mit Hügeln und Bergen gekämpft. Weswegen ich das Intro jetzt nicht ganz da aufnehme, wo ich normalerweise Intros aufnehme. Aber da hätte ich einen Hügel hochgemusst. Und ich weiß ganz genau, dass ich jetzt heute nicht Hügel hochkomme. Ja, so. Wo ich allerdings hinkomme, ist wieder der klassische Dreiteiler, zwei Teile Politik, ein Teil, noch Tech und Space mit großer Mafia-Ecke. Und das Intro habe ich bei YouTube piratisiert. How to report the news. Ist auch rein vom Angucken her sehenswert. Könnt ihr mal bei YouTube suchen. So, und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, wo mein herzallerliebster Althaus wieder auftaucht. Die Zensurecke ein paar Meldungen wert ist, es auch wieder Neues vom Terror gibt und eine etwas größere Steuerecke. Kalik. 1 Grad, partly sunnige, chillige Greetings. Und ich bin übrigens erkältet. Sneef. Die 1 Grad fühlen sich wie minus 4 oder minus 6 Grad an, je nachdem, wie man fragt. Und der Wind macht entweder 24 oder 24 bis 39 km/h aus dem Osten. Ist also windig. Unangenehm windig, muss ich sagen. Gefällt mir nicht. Aber ja. So, da bin ich dann wieder. S-Bahn da drüben ist auch weg. Dann kann ich ja in den Airplane-Mode fallen. So, Gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier heute? Scrollst du mal hoch. Ja, als erstes hätten wir mal, die dümmste Pfeife der Republik hat einen neuen Job. Nämlich Althaus. Althaus, das Arschgesicht, was ja am Neujahrstag 2009 eine Frau umgebracht hat. Und ja, ich kann extrem nachtragend sein. Die Pfeife, die Ex-Ministerpräsidenten-Pfeife hat jetzt einen Job bei Magna. DPA-Meldung sagt da, Wien, der langjährige Ministerpräsident von Thüringen, Dieter Althaus, hat einen neuen Job. Ab dem 1. Februar übernimmt er einen Top-Manager-Job beim kanadisch-österreichischen Automobilzulieferer Magna. Als Vizepräsident soll Althaus für den Kunden Volkswagen und Kontakte zu öffentlichen Stellen in Deutschland zuständig sein. Das teilte Magna mit. Althaus sagte, er freue sich sehr auf die neue Arbeit. Sein Landtagsmandat werde er Ende April niederlegen, fügte er hinzu. Magna will mit Althaus die Stellung des Unternehmens in Deutschland stärken. Na, und er kriegt dann im Zweifelsfall auch noch eine ordentliche gepfefferte Pension. Ja, 9.45 Uhr. Na, der kriegt zu gut Deutsch vom Steuerzahler auch noch Geld in den Arsch geblasen. Dafür, dass er Politikerkontakte hat im Wesentlichen. Na, Volkswagen soll er jetzt bepuscheln, weil ne, Volkswagen ist natürlich irgendwie nicht so richtig begeistert gewesen über die Tatsache, dass Magna zum Autohersteller werden wollte. Und entsprechend müssen sie da jetzt irgendwie Propaganda verbreiten, um überhaupt noch irgendwas zu kriegen. Aber ja. Na, und das Schöne ist, die Althausmeldung, die gab es auch, ich meine, letzten Samstag habe ich da eine Nachrichtenmeldung zugehört, also von Freitag zu Deutsch. So wie die Meldung hier, die DPA-Meldung hier auch von Freitag ist. Und Samstag ist mir jedenfalls eine Nachrichtenmeldung von Freitag in den Gehörgang geflutscht. So frei nach dem Motto, ja, er sei ja verwickelt gewesen in, oder nein, er hätte einen Unfall gehabt, nachdem er dann schwer verletzt im Krankenhaus gelegen hätte. Das ist nicht ganz falsch, es ist aber auch nicht ganz korrekt. Na, weil man kann einfach lügen, indem man Dinge auslässt. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass er eben bei dem Unfall, wo er laut Gericht schuld war, eine Frau umgekommen ist. Dass er sich danach damit gebrüstet hat, wie sehr ihn dieser Unfall doch verändert hätte und wie toller Freund er doch mit dem Ehemann seines Opfers sei. Wo er dann erst vom Gericht einen Maulkorb verpasst bekommen musste, damit er seine dämliche Fresse gehalten hat. Na, also, Althaus kriegt von mir überhaupt gar nichts. Noch nicht mal mehr ein bisschen Mitleid. Na, aber hey. Und der Kerl kriegt jetzt also noch eine Pension und wird dann Topmanager bei Magna. Na, ich meine, die haben's ja. Ganz offensichtlich. Können sie sich ja wohl leisten. So, dann gibt's die Zensurecke. Als wir da hätten, dicke Dinger. Und zwar das australische Australian Classification Board, das hat beschlossen, Bilder von Frauen mit kleinen Brüsten zu verbieten, weil das seien ja Kinder. Na, also wer als Frau nicht mindestens Doppel-D hat, ist ein Kind und damit ist jedes Nacktbild von einer Frau, naja, wobei kleine Brüste, also meint wohl irgendwie steht da nicht genau, aber jedenfalls so jedes Bild von einer Frau, die nicht genügend große Brüste hat, gilt als Kinderporno. Super. Na, ich meine, es soll ja irgendwie Gerüchten zufolge in der Natur tatsächlich vorkommen, dass auch erwachsene Frauen nicht mit riesengroßen Milchtüten durch die Gegend laufen. Aber hey, they banned mainstream pornography from showing women with A-cup breasts. Ja, also okay, sie werfen halt nur die A-cups weg. Also die kleinste BH-Größe, soweit ich das mitkriege, die es da wohl so gibt. Halt nicht. Aber die Begründung würde mich dann auch wirklich mal interessieren, wie sie denn festgelegt haben, dass also Frauen mit zu kleinen Brüsten wohl als Kinder durchgehen würden. Oder irgendjemand könnte sie für Kinder halten. Was kommt als nächstes? Frauen, die sich ihre Schamhaare abrasieren, sind auch Kinder, ne? Weil Kinder haben ja auch keine Schamhaare. Ey, sagt mal Leute, langsam wird's lächerlich. Ne? Also Australien macht sich immer lächerlicher. Aber ja. Presumably, small-breasted women taking photographs of themselves will now be guilty of creating simulated child pornography. To say nothing of the message this sends to women with modestly sized chests or those who favor them. Außerdem gibt's den weiblichen Orgasmus mit irgendwelchen Flüssigkeitsausstößen. Der ist dann auch nicht mehr erlaubt, das darf man auch nicht gucken. Na, also, was soll das? Da macht sich jemand so richtig schön lächerlich. Übrigens, fürs Protokoll, es ist glatt. Ich bin froh, dass ich heute nicht mit dem Auto unterwegs bin. Gab's also eine Meldung bei Boing Boing, die mir da letzten Freitag über den Weg gelaufen ist, wo dann mein Unterkiefer sich erstmal wieder einsammeln musste. Oder wo ich meinen Unterkiefer erstmal vom Boden wieder aufsammeln musste. Na, weil das geht ja mal eigentlich gar nicht, was sie da veranstalten. Aber ja, na, wenn man erstmal eine Zensurinfrastruktur hat und wenn man dann erstmal sagt, was denn alles Kinderpornografie sei. Na, das heißt also effektiv, in Australien sind auch Fotos von Frauen, die nun mal einfach nicht mit riesengroßen Brüsten ausgestattet sind, von der Natur. Da hat man auch nur relativ begrenzten Einfluss drauf. Letztlich die Frage, gilt das dann eigentlich als Betriebsausgabe, wenn zum Beispiel irgendwie eine Pornoschauspielerin, wenn man das denn überhaupt Schauspielerin nennt, aber wenn eine Pornoschauspielerin sich dann Brustimplantate einpflanzen lässt, weil sie sonst schlicht und ergreifend verboten wäre. Na, absurd. Absurd. So, dann hat Zierke mal wieder überhaupt gar nichts gemerkt. Zierke ist jetzt nämlich der Einzige, der seine Zensurscheiße immer noch haben will. BKA-Präsident für Sperren gegen Kinderpornografie, sagt die dpa-Meldung. Berlin, BKA-Präsident Jörg Zierke hat sich im Kampf gegen die Kinderpornografie nachdrücklich für Sperren im Internet ausgesprochen. Solche Sperren wirken abschreckend, wie das Beispiel Skandinavien zeigt, sagte der Chef des Bundeskriminalamtes BKA der Zeitung Welt am Sonntag. Ein noch von der Großen Koalition verabschiedetes Gesetz für Internetsperren gegen Kinderpornografie war von Bundespräsident Horst Köhler vorerst gestoppt worden, da es nach Meinung von Experten möglicherweise verfassungswidrig ist. Dieses möglicherweise finde ich immer putzig. Aber ja, ne, das hatten wir schon. Offensichtlich ist Zierke also lernresistent. Na? Wenn selbst Schäuble zugibt, das Ding ist bäh. Wenn niemand mehr dieses Gesetz tatsächlich noch verteidigt, fragt der geneigte Zugucker sich, warum stellt Zierke sich dahin und blubbert rum? Ja, Zierke war wohl auch der Erste, der nach einem Gesetz geschrien hat im August 2008. Aber da fragt der geneigte Zugucker sich, warum eigentlich? Was erhofft er sich davon? Na, vor allen Dingen, die Pfeife ist offiziell irgendwie eine SPD-Pfeife. Na, so viel zur Frage, ob die SPD tatsächlich gegen Zensur ist. Nun ja, also zumindest der Zierke Jörg nicht. Wäre es mal an der Zeit, den irgendwie zu entsorgen. Keine Angst, daran arbeitet die CZU schon. So, dann gab es auch noch die Heise-Meldung dazu. Seit November liegt das Zugangserschwerungsgesetz beim Bundespräsidenten auf Eis, das Websperren und Stoppschilder im Browser als Mittel gegen Kinderpornografie vorsieht. Derweil tobt innerhalb und außerhalb der schwarz-gelben Regierung ein Streit. Und dieses Gesetz, nun hat sich Jörg Zierke, der Präsident des BKA, erneut für die Websperren ausgesprochen. In einem Interview mit der Welt am Sonntag sagt er, Sperren gegen Kinderpornografie wirken, wie das Beispiel Skandinavien zeigt. Abschreckend. Wer die Warnschilder umgehe, hinterlasse dabei Spuren auf seinem Computer. Aha. Wie denn? Spuren auf meinem Computer. Ich hinterlasse überhaupt keine Spuren auf meinem Computer, wenn meine Fritzbox einen anderen DNS-Server fragt als den von meinem Provider. Da hinterlasse ich überhaupt gar nichts auf meinem Computer. Da kriege ich noch nicht mal mit, dass da ein Stoppschild hätte sein sollen. Däh. Dämliche Dummdreist-Pfeife. Aber er hat ja schon mal irgendwann zugegeben, er sagt nur das, was seine Leute ihm aufschreiben. Sollte er vielleicht mal andere Leute fragen. Das BKA veranlasse zwar die sofortige Löschung, doch wer Kinderpornografie produziere, habe sicher auch Kopien davon. Sie veranlassen die sofortige Löschung. Komisch. Da gibt es so kreative Beweise aus der Vergangenheit, wo das nun gerade nicht der Fall war. Unter anderem gab es da so die berühmte Aktion Himmel, wo ja wohl auch irgendwie Server mit Wissen des Bundeskriminellen oder diverser landeskriminellen Ämter in Betrieb gelassen wurden. Also da wurde mal gar nichts gelöscht, weil man wollte ja dann Kunden fangen, Besucher fangen. Na, Aktion Himmel, der epische Erfolg, wo es immer noch null Verurteilungen gibt. Aber sie haben sich damals gebrüstet, dass sie ja 12.000 Verdachtsfälle hätten. Ja, und nicht ein einziges Urteil. Ja. Das alleinige Löschen einer IP-Adresse führte damit nicht zum Verschwinden der schrecklichen Bilder aus dem Internet, sagte Zirkel laut Welt am Sonntag. Das Löschen wovon bitte? Einer IP-Adresse? Sag mal, hat dem Kerl irgendwer ins Hirn geschissen? Hat er den Begriff IP-Adresse irgendwo aufgeschnappt und einfach nur überhaupt gar nicht verstanden? Löschen einer IP-Adresse. Nein, es wird auch nicht verlangt, dass irgendwelche Domains disconnected werden. Dummpfeife. Aber. Also, ja. Zirke schwafelt also zu gut Deutsch aus seinem Arsch. Nicht, dass das irgendwen überraschen würde, aber er hat's nochmal wunderschön gezeigt. Der Kerl ist erkenntnisresistent. Na, ich meine, die Zensurdebatte, die hat er wohl irgendwie komplett verpennt. Na, wenn selbst die SPD inzwischen einsieht, dass die Zensurinfrastruktur keine so dolle Idee ist, da fragt sich der geneigte Zugucker, warum deren Vertreter Zirke das irgendwie nicht rafft. Ob mal irgendwie jemand mit einem großen Hammer bei ihm vorbeikommen will und ihm ein bisschen Intelligenz einhämmern will. Na, also entweder äußert der sich zu... Also ich hab mir da mal ein paar Ideen hingeschrieben. Entweder ist er total dämlich, äußert sich zu Dingen, die er gar nicht verstanden hat und oder hat nicht verstanden, dass das Gesetz niemand mehr will. Fragt sich, was soll das? Habe ich mir am Sonntag hier reinkopiert. So, am Mittwoch habe ich mir dann hier reingeschrieben, gab es eine Meldung bei Ars Technica und Boing Boing. In Australien gab es irgendwie ein Gesetz, was anonyme Kommentare zur Politik während des Wahlkampfs verboten hätte. Und dank öffentlichem Aufruhr wurde das Gesetz jetzt dann wohl beseitigt. Was den geneigten Zugucker fragen lässt, warum gab es so ein Gesetz überhaupt? Ne, anonyme Kommentare verboten, wegen, weil geht ja gar nicht. Ne? Also wer irgendwie im Internet anonym irgendwas kommentiert, der ist böse. Na, da hat wohl irgendwie jemand auch noch nicht verstanden, dass Anonymität nicht per se böse ist, aber hey. In Australien haben sie eine ganze Menge noch nicht verstanden. Immerhin, das Gesetz ist weg. So, das zur Zensur. Mehr gab es da diese Woche nicht, was mir über den Weg gelaufen wäre und ich dann unbedingt aufschreiben musste. Na, ich meine, Löschen von IP-Adressen reicht ja eigentlich auch schon. Knirsch, knirsch. Ich traue mich gar nicht, da weiter links zu gehen, weil da links wird es nämlich glatt. Ja, weil es war, wie war das, gestern war es zu warm. Das heißt, es ist eine obere Schicht von der Schnee- und Eisfläche geschmolzen und über Nacht war es dann wieder kalt. Das heißt, wir haben eine schöne Eisschicht über dem Rest. Aber ja. So, und in Hessen gibt es dann auch noch den Fall eines Abgeordneten Volker Hoff. Der hat einen Job als Opel-Lobbyist, ist aber der Meinung gewesen, naja, das würde dann schon passen, dass er gleichzeitig Abgeordneter und Lobbyist ist. Na, ich meine, Althaus gibt sein Mandat ja auch erst im April zurück, was dann irgendwie die Frage aufwirft, warum eigentlich erst im April? Wenn er im Februar einen Nebenjob angeht, der dafür sorgt, dass er eben nicht mehr als Abgeordneter voll dienen kann und vor allen Dingen, dass man da Zweifel dran haben kann, dass er als Abgeordneter überhaupt noch unabhängig ist, dann hat er eigentlich gefälligst zum 1.2. seinen Job als Abgeordneter niederzulegen. Kann ja nun nicht so schwer sein. Na, aber ja, also der Hoff, der ist die ganze Zeit der Meinung gewesen, das wäre schon in Ordnung, dass er eben gleichzeitig Opel-Lobbyist und Abgeordneter ist. Irgendwann hat es ihm dann wohl mal irgendjemand auch vertickert, dass das vielleicht keine gar so geniale Idee ist. Und er hat dann angekündigt, dass er seinen Abgeordnetenjob dann doch an den Nagel hängen will. Na, alles ein bisschen sehr spät, aber hey, immerhin. Genau, Hoff gibt doch auf. Der künftige Cheflobbyist des auf Staatshilfe angewiesenen Autoherstellers Opel, Volker Hoff, CDU, will sein Mandat im Hessischen Landtag nun doch zurückgeben. Der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte Hoff, er habe sich aus Verantwortung für seine Partei und seine neuen Arbeitgeber zu dem Schritt entschlossen. Er tue dies schweren Herzens, da er sich zugetraut habe, beide Aufgaben ohne Konflikte ausüben zu können. Er habe sein Mandat in den vergangenen 19 Jahren mit großer Freude ausgeübt, sagte Hoff weiter, der zugleich einräumte, die kritischen Reaktionen in den vergangenen Tagen so nicht erwartet zu haben. Ja, ne? Däh. Keine weiteren Fragen. Also, ja. Gab's halt am Sonntag die Meldung. Dann hätten wir da noch teures Keksessen. Da gab es eine Meldung, die ist bei Frankfurter Rundschau und Netzpolitik und eigentlich noch vielen anderen lustigen Stellen im Netz aufgeschlagen. In Düsseldorf müssen Steuerzahler jetzt doppelt für die Beratertätigkeit von Politikern in Nordrhein-Westfalen zahlen. Nämlich ein vom Landtag finanzierter Gutachter soll prüfen, ob die hohen Zahlungen des RAG-Konzerns an Politiker rechten sind. RAG, Rheinkohle AG, also eine Kohlefirma, die also auch nur noch deswegen existiert, weil Kohleförderung immer noch subventioniert wird. Ja, weil eigentlich lohnt sich Kohleförderung gar nicht mehr, aber hey, wir haben da halt im Ruhrgebiet da noch die Ecken und da gibt es halt sonst keine Jobs und wenn man die Firmen dann da alle pleite gehen lassen würde, wie es marktwirtschaftlich der Fall sein müsste, dann würden ja ganz viele Jobs flöten gehen und deswegen können wir das nicht. Ja, und da war also der Scherz der, dass die Düsseldorfer Landtagspräsidentin Regina van Dinter von dem Bergbauunternehmen 30.000 Euro kassiert hat. Und zwar für den Vorsitz des sogenannten Regionalbeirats. Und da ist also der Scherz, sie hatten wohl irgendwie zwei Sitzungen zu jeweils bummelig 2 Stunden, wo sie irgendwo da gesessen hat, Kekse gefuttert hat und dann haben sie sich irgendwie über Kohleförderung unterhalten. Ne, sie und noch irgendwelche Pfeifen, die da rumsaßen. Und da hat sie 30.000 Euro für bekommen. Das Interessante an der Dinter, van Dinter ist, dass dann irgendwie auch noch rausgefunden hat, sie zahlt übrigens keine CDU-Mitgliedsbeiträge seit bummelig 2005. Hätte also nach den offiziellen Regeln der CDU nicht mal mehr eine Abgeordnetentätigkeit, geschweige denn Landtagspräsidentschaftstätigkeit bekommen können, ist auch nicht als Abgeordnete eigentlich gewählt worden, weil sie hatte einen Listenplatz, der gerade nicht mehr in den Landtag kam. Daraufhin hat Rüttgers dann irgendwie die eine Pfeife da aus der Liste zum Staatssekretär ernannt und dann wurde halt wieder ein Plätzchen frei und dann konnte die Dumpfkuh da halt auch in den Landtag einziehen. Also, drücken wir es mal vorsichtig aus, wenn sie die 30.000 Euro tatsächlich bekommen haben sollte, wo im Moment es keine Argumente gibt, warum sie die nicht bekommen haben sollte, dann würde ich es mal höflich ausdrücken, ist die Frau schlicht und ergreifend nicht tragbar. Na, also nicht nur die, sondern auch die anderen Pfeifen, die dann 15 und 22.000 gekriegt haben, aber die sind mal alle nicht mehr tragbar. Geht ja mal gar nicht. Na. Das Gremium soll den Konzern beim Kohleausstieg beraten. Nach Informationen der FR dauerten die beiden Sitzungen im vergangenen Jahr nur je knapp 2 Stunden. Neben Dinter haben zahlreiche Oberbürgermeister aus Zechenstädten eine Aufwandsentschädigung von 15.000. Ihr Stellvertreter, der Name ist so klasse, Edgar Moron. SPD noch 22.500 Euro erhalten. Obwohl der Landtag in einer Drucksache am Mittwoch 15.000 Euro schriftlich als RAG-Zuwendung angab, verschwiegen sowohl The Moron, Moron als auch van Dinter der Öffentlichkeit tagelang die wahre Höhe ihres Honorars. Dabei wird ihr Honorar letztlich von Steuergeld bezahlt. Der RAG-Konzern und die Kohleförderung wird seit Jahren mit Milliarden öffentlich subventioniert. Und auch der noch zu findende Gutachter wird Steuergeld kosten. Fachleute des Landtags werden laut einem Sprecher 1, 2 oder 3 Juristen mit der Überprüfung beauftragen. Das Honorar muss noch verhandelt werden, sagte Sprecher Hans Zinkan. Zuvor hatte van Dinter nach eigenen Angaben die Spende bereits von einem Hausjuristin des Parlaments prüfen lassen. Auch dieser wurde dann ganz nebenbei von öffentlichem Geld bezahlt. Na, 15.000 Öcken für 2 Stunden rumsitzen, Kaffee und Kuchen. Fällt mir ein, hey, RAG, ich stehe auch zur Verfügung, aber nur, wenn ihr die Anreise noch mitbezahlt. Na, das, was die kann, kann ich auch. Da sitzen und dumm rumschwafeln kriege ich auch gerade noch hin. Traue ich mir zu. Na, also was der Scheiß soll. Aber hey. So, dann Büffelt Oettinger. Das ist eigentlich Kategorie Non-News, aber nachdem ich mich ja jetzt in der letzten Woche, diese Woche und auch nächste Woche über Oettingers Englisch lustig mache, habe ich das einfach mal mitgenommen in der dpa-Meldung. Der scheidende Regierungschef von Baden-Württemberg, Günther Oettinger, will sein holpriges Englisch aufpolieren, und zwar mit intensivem Sprachtraining. Als EU-Industriekommissar in Brüssel muss und will er eine Charta auswetzen, die im Internetportal YouTuber seit Tagen vorgeführt wird. Eine Rede im Dezember bei einer Berliner Konferenz der New Yorker Columbia-Uni in grottenschlechtem Englisch. Er habe im Gymnasium 9 Jahre Latein und nur 5 Jahre Englisch gehabt, sagte Oettinger den Stuttgarter Nachrichten. Und in den 5 Jahren hat er dann offensichtlich Sprechen nicht gelernt. Na, weil, also das, was der da von sich gegeben hat, das klang für mich irgendwie wie, er hat da einen Zettel, er hat eine ungefähre Idee davon, wie einzelne Wörter ausgesprochen werden könnten, aber bei der Mehrheit der Wörter hat er keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden und spricht einfach Schwäbisch aus. Na, so klingt das. Na, also nicht wie 5 Jahre Englisch. Das klingt wie ein halbes Jahr Englisch. Aber ja. So, und dann gibt es da auch noch die Geschichte. Der Bund will im Zuge der Debatte um die Kürzung der Solarförderung Regierungskreisen zufolge seine Pläne noch einmal leicht ändern. Demnach soll die 15-prozentige Kürzung der Förderung von Dachsolaranlagen nun erst ab Mai statt April greifen, sagt ein Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Im Gegenzug könne aber die nächste turnusmäßige Kürzung der garantierten Abnahmepreise im Jahr 2011 noch schärfer ausfallen. Weil die einen Monat eingehen? Ne, super. Also im Wesentlichen ist der Scherz der, unser toller Umweltminister hat Solaranlagen die Kürzung weggenommen oder einen Teil der Kürzung weggenommen. Wegen, weil, ne, weil man müsse ja, ne, Atomtechnologie ist ja nur eine Übergangstechnologie und deswegen muss man ja jetzt sofort hier irgendwie überall alle Förderung wegnehmen. Und Subventionen sind ja sowieso böse. Ja, nee, ist klar. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, was haben die da eigentlich sonst noch so geraucht? Aber ja. Dann hätten wir da noch ein paar Terrormeldungen. Zierke merkt nämlich auch immer noch nichts. BKA-Präsident für Wahlmöglichkeit auf Flughäfen. Berlin. BKA-Präsident Jörg Zierke plädiert bei den Sicherheitskontrollen auf deutschen Flughäfen für eine Wahlmöglichkeit der Passagiere. Manchem werde eine Kontrolle mittels Körperscanner angenehmer sein als das Abtasten durch Sicherheitskräfte, sagte er der Zeitung Welt am Sonntag. Allerdings müsse die Intimsphäre gewahrt bleiben. Den Sicherheitsbehörden lägen keine konkreten Erkenntnisse über geplante Anschläge in Deutschland oder gegen deutsche Interessen im Ausland vor. Das ist eine Meldung von Samstag. Na, also, das heißt effektiv, sie können diese scheiß teuren Scannerviecher einfach mal komplett sein lassen, weil wenn es freiwillig ist, dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass die Terroristen sich vorher überlegen, wo sie denn besser durchkommen mit ihren ganz schlimmen Bomben. Da könnt ihr die scheiß Dinger eigentlich gleich komplett in die Tonne treten, weil dann gibt es überhaupt keine Sicherheit mehr. Entweder die Dinger sind verpflichtend oder es wird zufällig ausgewürfelt, was verpflichtend ist, aber auf jeden Fall nichts hier von wegen, ich kann mir aussuchen, wo ich besser durchkomme mit meiner Bombe. Das geht einfach nicht. Ne? Security Theater. So, dann ist der Innenminister offiziell gegen Nacktscanner oder das Innenministerium zum Auftakt des 13. Europäischen Polizeikongresses im Berliner Kongresszentrum BCC hat Ole Schröder, CDU, parlamentarischer Staatssekretär des Bundesinnenministeriums, den Einsatz von Nacktscannern strikt abgelehnt. Neue Körperscanner der zweiten Generation, die nur Symbole zeigen, seien jedoch unbedenklich. Nur noch mal zum Mitmeißeln, die ominösen Körperscanner. Körperscanner ist Bullshit für Nacktscanner. Na, Nacktscanner sind böse, Körperscanner sind gut. Heißt also effektiv, Nacktscanner sind böse, Nacktscanner sind gut. Leute, wen wollt ihr eigentlich verarschen? Ja, okay, die Wähler. Gut, das war jetzt zu einfach. Schröder trat überraschend in Vertretung von Innenminister de Maizière auf, der zuvor den Einsatz von Scannern für problemlos erklärt hatte, sofern das Durchschreiten der Geräte freiwillig ist. Derweil ist Großbritannien einem Bericht der BBC zufolge dazu übergegangen, bei ausgewählten Personen den Scanner-Einsatz verpflichtend zu machen. Eine Nacktscanner-Diskussion wird es mit dem Bundesinnenministerium nicht geben. Wir lehnen diese Geräte ab, erklärte Schröder in der Auftaktrede zum Europäischen Polizeikongress. Gegen Körperscanner der zweiten Generation könne hingegen niemand etwas haben. Oh, sagt das Innenministerium, das hat jetzt Pflicht zu sein? Wer was dagegen hat, der wird ermordet oder was? Oder wie? Schröder nannte einige Bedingungen, unter denen der Einsatz solcher Geräte für die Erhöhung der Flughafensicherheit gestattet werden soll. Die Scanner müssten einen echten Erkenntnisgewinn liefern und leistungsfähig genug sein, damit keine zusätzlichen Wartezeiten entstehen. Sie dürften nicht die Gesundheit gefährden, Röntgenstrahlen lehnen wir ab, und die Intimsphäre müsse gewahrt bleiben. Blablub. Und dann gab es auf dem Polizeikongress auch noch die Geschichte, dass ein Mitglied des Chaos Computer Clubs, der die 895 Euro von seiner Firma bezahlt hatte für den Eintritt, der wurde daraus eskortiert, weil er ist ja CCC-Mitglied und es gäbe irgendwo bei Indie Media einen Bericht, dass das BCC verwandt sei und es fände daher schließlich ein geheimes Geheimtreffen statt. Ja. Gesichtspalme fällt mir dazu spontan ein. So, dann sollen amerikanische angebliche Terroristen rechtsfrei sein. Da gibt es nämlich vier Senatoren, Joseph Lieberman, Susan Collins, Robert Bennett und John Ensign, die das doof finden, dass dem Abdul Muttalib nach dessen Festnahme die Rechte vorgelesen wurden, die er hat. nach amerikanischer Verfassung. Ne, wegen, weil Verfassung, die müsse ja ein optionaler Bestandteil sein. Das geht ja gar nicht, dass der irgendwelche Rechte hat. Der hat gefälligst als irregulärer feindlicher Kämpfer gefoltert zu werden, bis er irgendwas gesteht oder was. Sagt mal, haben die Leute irgendwie, ne? Gerade in den USA würde man ja irgendwie erwarten, dass sie sich an ihre Verfassung dann doch ein bisschen gebunden fühlen. Aber zumindest bei diesen vier Pfeifen ist das nicht der Fall. Das sind, wenn ich das hier richtig interpretiere, drei Republikaner und der Lieberman ist irgendwie independent. Ja, und also die wollen da jetzt irgendwie ein Gesetz haben, dass zukünftig Geheimdienste gefragt werden sollen, wer denn jetzt nun irgendwie überhaupt noch Rechte hat. Hatte Fefe ausgebuddelt. Dann gibt es eine HGAA-Ermittlung in der Affäre um das Milliardendesaster der Bayerischen Landesbank bei der Hypo Alpe Adria. Ermittelt die Münchner Staatsanwaltschaft nach Presseinformationen nun auch wegen Korruption. Die Süddeutsche Zeitung Samstagsausgabe berichtete vorab, die Ermittler gingen dem Verdacht nach, der frühere Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider habe im Jahr 2007 beim Verkauf der Hypo Alpe Adria an die Bayern LB seine Zustimmung davon abhängig gemacht, dass die Landesbank einen Fußballclub in Kärnten unterstützt. Zu diesem Zwecke sollen über eine Berliner Tochterbank der Bayern LB, die DKB, 2 Millionen Euro geflossen sein. Es besteht Korruptionsverdacht, sagte Oberstaatsanwältin Barbara Stockinger dem Blatt. Womöglich sei der 2008 tödlich verunglückte Haider als ausländischer Amtsträger mit einem Millionenbetrag für den Kärntner Fußball bestochen worden. Den musste doch niemand bestechen. Er hat so viel Geld ins Land gebracht, dass, wie war das, Jugendliche ihren Führerschein für Umme machen dürfen. Oder so viel Geld bekommen, dass sie den Führerschein effektiv davon bezahlen können. Na, also, den muss man dafür nicht mehr bestechen. Die haben da so viel Geld da reingestopft. Aber ja, so, dann hätten wir da noch Kauder-Schwänzt. Berlin. Der Unionsfraktionsvorsitzende Volker Kauder, CDU, fordert ein härteres Vorgehen gegen die Eltern von Schulschwänzern. Ich finde es skandalös, dass in Berlin hingenommen wird, dass junge Leute, Deutsche, aber vor allem Zuwanderer, die Schule schwänzen, sagte Kauder dem Nachrichtenmagazin Focus. Zu den Sanktionen könne die Reduzierung staatlicher Leistungen etwa beim Kindergeld gehören. Viele Menschen glaubten, ihre einzige Perspektive sei Hartz IV und das Verweilen im Arbeitslosengeld II ihr natürlicher Lebensweg, sagte Kauder. Ja, warum glauben sie das wohl, hm? Weil der Staat dafür sorgt. Aber hey, auf die Idee, dass er da selber dran schuld sein könnte, kommt die Pfeife nicht. Diese Leute müssen wir aus der Isolationsecke rausholen, forderte der Fraktionschef von CDU/CSU. Natürlich müsse man immer zuerst versuchen, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen, um ein Problembewusstsein zu erzeugen, sagte der CDU-Politiker. Verweigern die Eltern sich, muss aber über Konsequenzen nachgedacht werden. Was dann bei mir als erstes mal die Frage aufwirft, warum argumentiert die Pfeife eigentlich mit einer Staatsbürgerschaft? Was hat eine Staatsbürgerschaft damit zu tun, ob Kinder die Schule schwänzen oder nicht? Ja, da, was soll das? Was wird das, wenn es fertig ist? Däh. So, dann gucken wir noch ein paar Steuermeldungen an. Die FDP hat nämlich eine 180-Grad-Wende hingelegt. Beziehungsweise eine Pfeife in der FDP. In der FDP gibt es Stimmen für eine Kehrtwende bei der Mehrwertsteuer für Hotelübernachtungen. Gerade noch hatte sie den ermäßigten Mehrwertsteuersatz gegen Widerstand in der eigenen Regierungskoalition durchgesetzt. Nun fordert der stellvertretende FDP-Vorsitzende Andreas Pinkwarte die Aussetzung der Sonderregelung. Zur Begründung sagte er, gute Politik korrigiert sich, wenn ein Gesetz den Praxistest nicht besteht, sagte Pinkwart dem Magazin Der Spiegel. Also solle man die Steuersenkung für Hoteliers aussetzen und im Rahmen einer großen Steuerreform neu regeln, falls die Bundesregierung dies nicht ändere. Bringen wir das über den Bundesrat ein, drohte der Vize-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, wo am 9. Mai Landtagswahlen stattfinden. Na, also die eine Möglichkeit, die ich da sehe, ist, dass ihnen die Hoteliers gebeichtet haben, dass übrigens die Hotelsubvention nichts bringt, weil ja die Mahlzeiten nicht im verringerten Mehrwertsteuersatz drin sind, die jetzt explizit ausgewiesen werden müssen und Leute, die einfach nicht mehr haben wollen. Sie also zu Deutsch jetzt sogar weniger Geld machen. Die Geschichte, die ich halt letzte Woche schon mal im Podcast erwähnt hatte. Und die andere Alternative ist, das ist reiner Wahlkrampf und er versucht einfach nur Wählerstimmen zu fangen, weil ihm auch klar ist, dass mit dieser Hotelsubvention die FDP als wir wollen aber Subventionen abschaffen Partei sich einfach mal unglaubwürdig gemacht hat. Was sie ja ganz nebenbei auch gemacht hat, ne? Also auf der einen Seite zu sagen, wir wollen weniger Subventionen, um dann gleich als erste Amtshandlung, wenn sie dann mal in der Bundesregierung ankommen, gleich neue Subventionen zu beschließen, ist irgendwie so ein bisschen lächerlich. Mal ganz davon abgesehen, dass es da ja auch noch die lustigen Parteispenden gibt, die ganze Geschichte dann auch in ein leicht korruptes Licht rücken. Aber ja. Gab es am Samstag die Tagesschau-Meldung. Dann gibt es einen Angriff von links, Hotelsteuerdebatte, Linke greift FDP an, Berlin. Die Linke kritisiert den FDP-Vorstoß zur Aussetzung des ermäßigten Steuersatzes für Hotelübernachtungen. Das sei ein taktisches Manöver vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, heißt es. Die NRW-FDP bekäme kalte Füße, sagte der Fraktionsvize der Linkspartei Ulrich Maurer in Berlin. FDP-Vize Andreas Pinkwart hatte überraschend die Aussetzung der Steuersenkungen für Hotelübernachtungen gefordert. Gute Politik korrigiere sich, bla bla. Wo der linken Mensch da recht hat, hat er einfach mal recht. Ja, das ist wohl Wahlkrampf. Es sieht zumindest aus wie Wahlkrampf. Es quakt wie Wahlkrampf. Es watschelt wie Wahlkrampf. Wenn es dann mal kein Wahlkrampf ist, würde es mich wundern. Aber ja. Dann gibt es die Steuerdaten. Ja? Die CD mit angeblich 1500 Steuersündern. Wo sich der geneigte Zugucker fragt, woher will denn der Verkäufer von der CD wissen, wer von denen seine Konten in der Schweiz korrekt angemeldet hat. Wo interessanterweise die diversen Argumente für oder gegen den Kauf der CD schon interessant sind. Na, so frei nach dem Motto, die Liechtensteiner CD der großen Koalition, die haben sie gekauft, ohne dass da eine Debatte war. Jetzt gibt es eine Debatte, ob man denn die CD kaufen könnte. Ich meine, ich bin der Meinung, die CD darf man nicht kaufen, aber ich bin nicht der Meinung, die CD darf man nicht kaufen, weil dann da bestimmte Parteifinanziers auffallen könnten, dass die an der Steuer Geld vorbeischaffen. Sondern weil es schlicht und ergreifend nicht geht, dass die Regierung Geld bezahlt für Daten, die offensichtlich nicht legal erlangt worden sein können. Ja, weil beim Schweizer Bankgeheimnis bin ich mir ziemlich sicher, dass es die Datensammlung auf der CD, wo sich der geneigte Zuhörer fragt, warum das jetzt eine CD ist und in Liechtenstein eine DVD war, aber ja, die Datensammlung auf der CD, die kann bei dem Schweizer Bankgeheimnis schlicht und ergreifend nicht legal existiert haben. Das kann nicht sein. Ja, von daher, die Regierung soll da also jetzt Geld aus dem Fenster treten. 2,5 Millionen will der Verkäufer ja haben. Für Daten, die der nicht legal erworben haben kann. Nun, also ich meine, fragt sich der geneigte Zugucker, wie weit darf denn der Staat gehen? Wie weit darf der Staat seine eigenen Gesetze brechen? Und ja, er müsste seine Gesetze brechen. Oder er bricht seine Gesetze, wenn sie diese Daten kaufen. Weil, wie war das? Paragraph 17 UWG? Ich bin kein Jurist und ich spiele auch keinen, von daher, ja. Also da gab es jedenfalls die CD-Geschichte. Und SPD und FDP waren dann gleich dafür. Die müsse man kaufen. Irgendwann ist dann irgendwem aufgefallen, so, hups, das könnten ja auch unsere Klienten sein. Und unsere Klientelpolitik wäre ja dann schlecht bedient, wenn die dann plötzlich Steuern zahlen müssten. Geht ja gar nicht, ne? Weil wir verlangen ja schließlich Steuersenkungen, Steuersenkungen, Steuersenkungen. Da geht es ja gar nicht, dass man dann irgendwie Leute, die ihr Geld ins Ausland geschafft haben, reinreißt. Na, es ist auch überhaupt noch nicht nachgewiesen, dass überhaupt auf der CD irgendwas Sinnvolles drauf ist. Weil, wie war das? Der Informant hat 5 Datensätze angeboten. Die Steuerbehörden haben dann irgendwo reingeguckt, haben festgestellt, oh, die schulden uns Steuern. Wo der geneigte Zugucker sich fragt, warum zum Kuckuck finden eigentlich die Finanzverwaltung das nicht von alleine raus, wenn die noch ausstehende Schulden haben. Also zumindest klang die Meldung immer so. Wilhelm hat dann verkündet, nicht kaufen. Er hätte nämlich ein Problem mit dem Datenkauf. Er persönlich habe ein Problem damit, sagte der Gartenzwerg in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung. Solche Ermittlungen hätten rechtsstaatlichen Maßstäben zu gehorchen, auch bei uns. Interessanterweise gibt es ja auch kein Beweisverwertungsverbot. Ne, mal ganz davon abgesehen, dass die Daten auf der CD im Zweifelsfall vor Gericht auch nicht als Beweis durchgehen, sondern die werden dann benutzt, um eine Hausdurchsuchung zu bekommen. Und alles, was dann bei der Hausdurchsuchung auftaucht, geht dann als Beweis durch. In der Hoffnung, dass bei der Hausdurchsuchung was auftaucht. Ne? Ich meine, jetzt dürften die bösen, bösen Steuersünder genügend Zeit gehabt haben, Daten verschwinden zu lassen. Ich meine, wenn sie das nicht tun, sind sie selber schuld. Oder sich halt selbst anzuzeigen. Ja, was Schäuble ihnen ja auch empfiehlt. Ja, also ich habe mir da nur die Frage gestellt, wenn sie jetzt schon den Gartenzwerg sich äußern lassen, wen interessiert das? Wann fragen sie den Entwicklungshilfeminister, wie er das findet? Ja, das hat ja so überhaupt nichts zu sagen. Verteidigungsminister äußert sich. Gabriel trauert übrigens über das Hin und Her bei der Hotelsteuer, weil man könne über die ganze Sache lachen, wenn das Hin und Her für Deutschland nicht so traurig wäre. Ja, also ich find's lustig, was irgendwie die Frage sich mir aufdrängt, wenn der Herr Sigi Pop über das Hin und Her bei der Mehrwertsteuer trauert, wie findet er denn das Hin und Her seiner eigenen Partei in Sachen Zugangserschwerungsgesetz? Oder ist das was völlig anderes und überhaupt nicht vergleichbar? Da würde mich auch interessieren, warum das was völlig anderes sein könnte. Na, weil für mich sieht das aus wie genau dasselbe. Hat der Sachverständigenrat, irgendein Sachverständigenrat, die Bundesregierung aufgefordert, alle Ausnahmen vom 19% Mehrwertsteuersatz auf den Prüfstand zu stellen. Auch müsse über eine Streichung der Steuerbefreiung für Nacht- und Wochenendarbeit nachgedacht werden, sagt der Vorsitzende des Beratergremiums der Regierung, Wolfgang Franz. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das dieselbe dumme Pfeife, die auch den Hartz-IV-Satz senken will. Einerseits haben sie recht. Ja, man müsste mal prüfen, weil das, was wir jetzt haben, ist nicht mehr logisch. Falls es überhaupt jemals mal logisch war. Na, wie war das? Pferd lebend gegen Pferd tot, gegen Esel gegen Maultier. Jeweils in lebend und tot, was dann interessante Effekte gibt. Andererseits müsste man dann auch vielleicht mal sicherstellen, dass wirklich alles Lebensnotwendige den niedrigen Steuersatz kostet. Ja, wo dann spätestens mir mal irgendjemand erklären könnte, wieso eigentlich eine Hotelübernachtung lebensnotwendig sein soll. Das Essen da allerdings nicht. Was soll der Quatsch mit den Zuschlägen? Die Zuschläge, ich meine, das war eine Geschichte, die mal irgendwann von einem unwesentlichen Gericht aus Karlsruhe verlangt wurde. Aber ja. So. Dann gibt's Abschaffgegner. Die FDP-Fraktionschefin Birgit Homburger wies die Forderung aus Düsseldorf zurück. Die Opposition sprach von einer Verzweiflungstat der NRW-Regierungsparteien angesichts der schlechten Umfrageergebnisse. Weil in NRW nach irgendwelchen Umfragen jetzt Schwarz-Gelb nicht gewinnen könnte. Ich meine, was man auf Umfragen geben kann, ist klar, aber ja. Wie viele Meldungen haben wir noch? Okay, das machen wir hier noch durch. Merkel ist übrigens für die Subventionen. Sie weist den Vorstoß aus Nordrhein-Westfalen für ein Ende der Mehrwertsteuersenkung bei Hotelübernachtungen zurück. Sie ist aber zu Änderungen bei der Umsetzung im Gastgewerbe bereit. Ja, weil das steht ja so in den Koalitionsvereinbarungen. Bla, 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 bla. Ja, da steht auch was von Finanzierungsvorbehalt, dumme Kuh. Na, der Staat verschenkt Geld. Hey, wenn der Staat Geld zu verschenken hat, ich hätte auch noch ein Portemonnaie. Da könnte auch noch mal ein bisschen Geld vom Staat reinfallen. Ja, aber ja. Und dann gibt's CDU-Finanzexperte fordert Mehrwertsteuerreform. Der stellvertretende Unionsfraktionschef Michael Meister droht dringt angesichts des Steuerbonus für Hotels auf eine umfassende Mehrwertsteuerreform. Die Ermäßigung sei nicht der dringende Wunsch, sagte der CDU-Finanzexperte der dpa. Die Union halte eine Reform, die die gesamte Struktur der Mehrwertsteuersätze betreffe, für sinnvoll. Bundeskanzlerin Angela Merkel und FDP-Chef Guido Westerwaif hatten dem Vorstoß aus Nordrhein-Westfalen eine Absage erteilt, die Mehrwertsteuerermäßigung rückgängig zu machen. Mehrwertsteuerreform ist eine ganz tolle Idee, aber dann setzt euch gefälligst hin und guckt, was ist lebensnotwendig. Na, und wenn ihr den Hoteliers irgendwie Subventionen zukommen lassen wollt, dann würde ich gerne die Begründung lesen, warum das denn lebensnotwendig sein soll. Aber ja. So, dann Kauf der Steuer-CD im Prinzip entschieden. Ich meine, inzwischen haben sie beschlossen, dass sie das Ding haben wollen und dann werden sie sich das auch kaufen. Und 5 Bundesländer sind übrigens gegen Steuerpläne. So frei nach dem Motto, ja, große Steuersenkungen. Das wären dann nämlich die Länder Bremen, Berlin, Saarland, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. Die haben irgendwie Anspruch auf Konsolidierungshilfen. Keine Ahnung, was das ist, wenn es fertig ist. Aber ja. So, und dann werfen wir einen fixen Blick in die Musikecke, wo sich wieder Anthony Rankin versteckt. Mit dem drittletzten Titel, den ich von ihm habe, nämlich dem Titel Quicksand aus der Single Quicksand. Ich hatte eigentlich gedacht, dass da noch eine EP kommen würde, aber das ist nur eine Single. Da sind nämlich nur 2 Titel drin und dann gibt es nur noch die Single mit einem Titel danach. Ja, der ist jedenfalls 4 Minuten 20 lang, der Quicksand. Und danach habe ich einen Ausschnitt aus dem 26C3 Vortrag zum Zensursolargesetz, nämlich zum Prüfungsrecht des Bundespräsidenten. Ja, so. Und dann sage ich einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hören zu können. Nicht für die Tatsache, dass es hier so arschglatt ist, dass ich nur ganz vorsichtig gehen kann, weil das ist glatt. So, und dann sage ich einfach mal viel Spaß mit Quicksand von Anthony Rankin und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
I saw a girl on the train with a flower in her hair on my way to Center City. A bright-eyed angel, beautiful stranger, the way she's laughing with her friends looks so pretty. I wonder if she has somebody, I wonder if she needs someone to talk to late at night. But love, it's just so complicated, trying to drag this broken heart of stone back out into daylight. Guess I'll never really understand. Thought that I would always be your man, but we let the whole damn world slip through our hands. Gave your own degree, but never enough, and you pushed me to the edge just to make me give up. I didn't jump, but I've had enough of the damage done, just running on quicksand. No surprise to find 3 years down the line, closed eyes never lie. Was it really so hard to be a little bit honest? Tricked yourself to think what you were doing was harmless, thinking I would never recognize the signs. And now you told me that you found somebody, you're out there somewhere pretending it's all alright, faking that smile. It wasn't that I couldn't really figure it out, I guess I always knew inside you'd never be the one to stick around. And now you're out of style. Guess I'll never really understand. Thought that I would always be your man, but we let the whole damn world slip through my hands. I gave you room to breathe, but never enough, and you pushed me to the edge just to make me give up. I didn't jump, but I've had enough of the damage done, just running on quicksand. What you looking for? Find love behind the number two. You're always left wanting more. I'll never really understand. Thought that I would always be your man, but we let the whole damn world slip through our hands. I gave you room to breathe, but never enough, and you pushed me to the edge just to make me give up. I didn't jump, but I've had enough, I've had enough. Baby, you had better understand. There ain't no chance I'll ever be your man again. Just rewind, you can try, I won't buy it. All the tricks and the lies, I'm behind it. You can look, but you're not gonna find it. Running on quicksand. Running on quicksand.
Es gibt im Staatsrecht im Zusammenhang mit dem Bundespräsidenten so einen Klassiker, den jeder Student lernen muss. Ja, Und das ist die sogenannte Prüfungsbefugnis des Bundespräsidenten. Das ist die Frage, der Bundespräsident muss Gesetze unterschreiben. Inwieweit darf er diese Gesetze bei der Gelegenheit auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüfen? Das habe ich als Student damals gedacht. Ja, die haben alle gesagt, das macht er doch sowieso nie. Ja, warum lernen wir das? Da hat man sich immer drüber lustig gemacht, so von wegen, wir sind jetzt Juristen, ja, von Mietrecht, Arbeitsrecht, Sozialrecht, was Leute betrifft, haben wir nicht die geringste Ahnung, ja, nach unserer Ausbildung, aber das Prüfungsrecht des Bundespräsidenten können wir rauf und runter. Ja? Und jetzt macht es wirklich. Also ich muss mich bei meinen Studenten also entschuldigen, ja.